Netzprediger 74 ist hier mit unserer ersten Interviewfolge im Winter. Bei mir ist Professor Dr. Horras. Hallo, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, guten Tag.
Sie sind Professor für Informatik an der Freien Universität in Berlin mit dem Spezialgebiet der neuronalen Netzwerke.
Gut, ich bin Professor für Informatik an der FU Berlin seit 1997 und eigentlich heißt es eher künstliche Intelligenz, weil neuronale Netze, das ist wieder ein Spezialgebiet von der künstlichen Intelligenz. Mhm. Und wir haben uns wieder umbenannt vor 2 Jahren in Dahlem-Zentrum für maschinelles Lernen. Mhm. Und das ist das Gebiet, was ich heute vertrete, so maschinelles Lernen im weitesten Sinne.
Ja. Erfahrung mit den künstlichen Intelligenzen haben Sie schon in den 90er sammeln können, habe ich gelesen. Sie haben schon vor über 20 Jahren ein Buch über neuronale Netzwerke geschrieben und haben an der Uni Halle-Wittenberg auch schon Erfahrungen in der künstlichen Intelligenz gesammelt. Kommt Ihnen das, was jetzt so in den letzten 3, 4, 5 Jahren in den Medien vorkommt, eher wie so ein Hype vor? Oder ist es die logische Konsequenz von der Forschung oder von den Ergebnissen der aktuellen Forschung?
Ja, an der künstlichen Intelligenz arbeite ich eigentlich schon seit hier in Deutschland seit 1986. Ich war Mitarbeiter bei der Fraunhofer Gesellschaft und später bin ich nach Halle gegangen. Und damals in den 80er Jahren haben wir mit sogenannten regelbasierten Systemen gearbeitet. Systeme, wo man die Regel schreibt und dann sagt man, wenn das passiert, dann soll der Computer das tun, wenn das passiert, soll der Computer das tun. Und dann in den 90er Jahren ging ja die Tendenz zu den künstlichen neuronalen Netzen. Da ist die Zeit, wo ich mein Buch geschrieben habe. 1993 habe ich das Buch rausgebracht. Und die Idee ist anders als bei den regelbasierten Systemen. Da schreibt man nicht Regeln, sondern man lässt das System selber lernen. Man gibt Beispiele von den Sachen, die man gerne klassifiziert haben möchte, zum Beispiel Gesichter. Wenn ich wissen will, ob ein Bild ein Gesicht hat oder kein Gesicht enthält, dann zeige ich dem Computer zunächst einmal viele tausende Bilder mit Gesichter und viele tausende Bilder ohne Gesichter. Und diese künstlichen neuronalen Netze, die lernen automatisch, die beiden Sachen auseinanderzuhalten. Dann in den Anfang dieses Jahrhunderts, gab es plötzlich keine großes Interesse mehr an neuronalen Netzen. Da gab es andere Verfahren, die modern wurden oder populär wurden. Und jetzt seit einigen Jahren sind wieder künstliche neuronale Netze aktuell. Und deswegen in der künstlichen Intelligenz ist es ein bisschen so wie bei der Mode. Da gibt es Auf und Ab und manche Verfahren sind populär eine Zeit lang. Dann kommt ein anderes Verfahren, was vielleicht besser ist und das alte Verfahren dann ersetzt. Aber dann kommen wieder die alten Verfahren, wenn man nochmal ein bisschen rumschraubt und dann Einstellungen findet oder Verbesserungen findet, die alten Verfahren noch besser machen. Und so ist es auch mit den neuronalen Netzen passiert. Deswegen gibt es viel Interesse in den letzten 5, 6 Jahren an neuronalen Netzen wieder.
Wenn ich mir so die Meldungen in den Medien durchlese, bei denen irgendwas gelungen ist, zum Beispiel, dass ein Pferd erkannt wurde auf Bildern, dann ist in der Tat immer sehr viele Datensätze, die da in die Datenbank gegeben wurden, die dem Computer gegeben wurden zum Lernen. Es scheint ja einiges an Rechenpower nötig zu sein, um diese Ergebnisse zu bekommen. Ist die Forschung mit dieser Methode vor längerer Zeit erst stagniert, weil die Rechenpower nicht zur Verfügung stand?
Ja, zum Teil. Der Unterschied von heute zu vor 20 Jahren ist, dass man heute riesige Datensätze hat. Zum Beispiel die Bilder, die man heute in Google hat, die hatte man vor 20 Jahren nicht. Heute hat man Millionen von Bildern und vielleicht Hunderttausende von Bildern, wo man Pferde hat und Hunderttausende von Bildern, wo man Menschen hat oder Hunde oder Katze. Und deswegen ist es jetzt zunächst einmal nur von der Seite der Daten viel einfacher geworden, dass man sagt, ich will einen Computer programmieren, um Tiere zum Beispiel zu identifizieren. Und die Daten, die liegen einfach vor, die sind im Internet, die kann man einfach sammeln und dann kann man mit diesen Daten das System starten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich die Rechengeschwindigkeit. In den letzten 20 Jahren, oder sagen wir mal 30 Jahren, in den letzten 30 Jahren ist die Rechengeschwindigkeit der Rechner um Faktor 1 Million gesteigert. Ne? Und das ist schon ein Riesenunterschied, was man heute mit einem kleinen Rechner rechnen kann. Und damals bräuchte man dafür vielleicht einen Supercomputer. Das kann man heute mit einem kleinen Rechner machen. Und für neuronale Netze gibt es spezielle Platinen oder spezielle Computer, die eigentlich nicht für neuronale Netze entwickelt wurden, sondern für Computerspiele, die man aber sehr gut für neuronale Netze verwenden kann. Und diese beiden Sachen, die Verfügbarkeit von Daten und die Rechengeschwindigkeit, machen den Unterschied jetzt in Bezug auf neuronale Netze.
Bei der Rechenleistung ist es ja exponentielles Wachstum, was man da über die letzten Jahrzehnte hatte. Kann man das abstrahieren, dass genauso schnell auch sich die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz auf die nächste Zeit auch bewegen werden? Also es gibt ja sogar Leute, die sind der Meinung, führende Wissenschaftler, die dann sagen, in 50, 60 Jahren kann man dann den Turing-Test bestehen. Also man kann mit dem Computer so reden, dass man denkt, das wäre ein Mensch, man wird gar nicht drauf kommen. Ist das eine Vorhersage, die Sie teilen?
Ja, gut, zunächst einmal über die Geschwindigkeit. Bei der Rechengeschwindigkeit gibt es eine Verdopplung alle 18 Monate, mehr oder weniger, in der Anzahl der Komponenten in Computern. Das ist das sogenannte Mooresche Gesetz. Das hält immer noch. Das ist gültig seit den 70er Jahren und hält immer noch. Und deswegen sind Computer einfach viel schneller geworden. Aber auch bei den Algorithmen gibt es Fortschritte. Das heißt, es ist nicht nur, dass wir schneller rechnen, sondern wir haben bessere Verfahren. Professor Grötschel von der Akademie der Wissenschaften, der hat einmal eine Grafik gezeigt, wo man die Steigung der Rechengeschwindigkeit von Computern sieht. Und dann ist es natürlich exponentiell. Aber er hatte eine andere Grafik, wo er die Steigerung der Güte von den Algorithmen vergleicht, die man für die Berechnung von gewissen Sachen in der Mathematik hat. Und da ist auch die Steigerung exponentiell. Und wenn man beides kombiniert, exponentielle Verbesserung der Algorithmen und exponentielle Steigerung der Rechengeschwindigkeit, ja, dann hat man es doppelt exponentiell. Aber ich denke immer noch, dass das Gehirn sehr unbekannt ist oder noch nicht völlig verstanden worden ist. Und viele Vorhersagen, die gemacht werden, dass die Computer jetzt in den nächsten Jahren schlauer werden als die Menschen oder genauso schlau, ich denke, das ist ein bisschen übertrieben. Ich denke nicht, dass in diesem Jahrhundert ein Computer wirklich den Turing-Test bestehen kann, weil auch wenn die Rechengeschwindigkeit sehr schnell steigt, wir wissen nicht, wie das Gehirn gewisse Sachen macht, wie das Gehirn arbeitet, und wir können auch nicht in uns hineinschauen und verstehen, wie wir zum Beispiel Auto fahren oder wie wir Gedichte schreiben oder wie wir Bücher schreiben. Und da wir das alles nicht wissen, ich denke nicht, dass Computer den Turing-Test jetzt in den nächsten 60 Jahren bestehen können.
Wäre das eine der, könnte man mit so einer Aufgabe beim Turing-Test, dass man den Computer ein Gedicht schreiben lässt, am schnellsten ihm auf die Schliche kommen? Oder was müsste man in so einem Test ihm fragen?
Na ja, Gedichte schreiben vielleicht nicht, weil es gibt schon Computer, die Gedichte schreiben, und da weiß man nicht genau. Ich meine, die sind ein bisschen abstrus, die Gedichte,
Das stimmt, ja.
aber manchmal schreiben Leute auch abstruse Gedichte und deswegen weiß man nicht, ob das wirklich ein Mensch war. Das ist nicht so die Art von Problemen, wo man einen Computer erwischen kann. Die Art von Problemen, wo man einen Computer erwischen kann, ist, wenn man einfach so ein Gespräch startet und dann der Computer der emotionale Zustand zum Beispiel von der Person erraten muss. Und wenn man anfängt, etwas Trauriges zu erzählen, dann sollte der Computer verstehen, dass das traurig ist und dass man keine Witze dann dazwischen streuen soll. Man kann auch der Computer selber Fragen stellen, über was fühlt sich ein Mensch zu sein. Ja, weil die Idee von Turing-Test ist, dass der Computer mich belügen kann und kann mich erzählen, der Computer sei ein Mensch und ich kann das nicht voneinander halten. Ja? Wenn ich hinter einer Wand der Computer nicht sehe, dann weiß ich nicht, ob ich mit einem Mensch spreche oder mit dem Computer. Und deswegen, da wo man den Computer auf Glatteis führen kann, ist, wenn man anfängt, über Emotionen zu reden, selber Emotionen von dem Computer verlangt Und wenn man anfängt, vor allem Lügen zu erzählen, so komplizierte Geschichten, wo man wissen muss, wie Menschen Lügen verarbeiten, sodass man die Menschen auch gut belügen kann. So, und bei diesen ganzen Fragestellungen oder Aufgaben, da scheitert der Computer immer noch vollständig.
Ja, das mit Lügen ist eine interessante Idee. Ich glaube, das werde ich dann ausprobieren, wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe. Ich glaube, bei solchen emotionalen Geschichten würde ich immer denken, okay, das ist vielleicht einfach ein unempathischer Mensch, der mir dann gegenüber sitzt. Aber tatsächlich natürlich auch eine große Herausforderung dann für Computer, dann diese Emotionen zu verstehen. Ganz große Frage in den Medien ist auch immer, wie gefährlich wird das Ganze? Ich habe jetzt Anfang Dezember einen Blogbeitrag gelesen von Stephen Hawking, wo er gesagt hat, dass das wachsende Potenzial von künstlicher Intelligenz mitunter auch die ganzen Arbeitsplätze bedroht, auch später dann im Dienstleistungssektor. Teilen Sie diese, oder was halten Sie von diesen ganzen Bedrohungsszenarien, die Sie ja wahrscheinlich auch wahrnehmen?
Ja, na gut, Arbeitsplätze sind allgemein gefährdet, aber nicht nur wegen künstlicher Intelligenz, sondern wegen Computer überhaupt, ne? Zum Beispiel bei den Banken. Bei den Banken hatten wir viele früher Filialen überall in den Straßen. Und heute macht jeder Online-Banking mit dem eigenen Handy oder mit dem Computer. Und die Leute sind zufrieden, weil man braucht nicht zu Filiale zu laufen, sondern man kann alles von zu Hause erledigen. Aber gleichzeitig hat das dazu geführt, dass immer mehr Filiale zumachen und dass immer mehr weniger Menschen im Bankensektor arbeiten. Bei der Industrie ist etwas Ähnliches passiert mit der Automation. In den USA arbeiten weniger als 1% der Menschen in der Agrikultur, in der Landwirtschaft und weniger als 10 in der Industrie. Das heißt, alles, was man anfassen kann an Produkten, das wird von 11% der Menschen in den USA produziert. Die restlichen 89%, die tun etwas, was man nicht anfassen kann. Das sind Dienstleistungen. Ja, das sind die Professoren der Unis oder die Schauspieler oder die Kellner und so weiter. Das sind Dienstleistungen, aber so die materielle Produktion, die wird heute nur von 11% der Menschen geleistet, wegen der größeren Produktivität, die man mit Computer und Automation und mit Maschinen hat. Und das ist nicht eine Bedrohung, sondern das ist Realität. Das ist schon ein Problem, was wir heute haben. Ich meine, es ist nicht eine Bedrohung für morgen, sondern es ist schon ein Problem von heute.
Es wird halt schlimmer werden dann, ne? Also noch mehr Leute würden.
Ja, die Automation schreitet voran. Ich meine, das sieht man schon zum Beispiel in den Containerhäfen. In den Containerhäfen, da fahren nur noch autonome, ja, fahren die Kräne, die werden noch von Menschen gefahren. Dann fischen sie die Container, packen sie auf kleine Transporter und die Transporter, die laufen von alleine dann in Containerhäfen. Und damit kann man den ganzen Containerhafen mit einem Bruchteil der Leute dann betreiben. Ich habe es auch in meiner Zeit in Halle, bei dem Abbau der chemischen Industrie in der DDR. Halle war das Zentrum der chemischen Industrie und da gab es Tausende von Arbeitern der chemischen Industrie. Und dann gab es die alten Kombinate. Und die wurden alle verkauft an BASF oder Bayer oder egal was. Dann sind sie gekommen, die haben die alte Fabrik abgerissen, die haben eine neue Fabrik installiert und dann haben sie 10-mal produziert als früher, aber mit 10-mal weniger Arbeit. Ja, und deswegen gab es eine große Abwanderungswelle damals von den Arbeitern von der chemischen Industrie weg aus Halle, wegen der großen Steigerung der Produktivität. Und das kann man überall beobachten. Und deswegen sage ich, es ist nicht ein Problem allein der KI. Es ist ein Problem der Computer. Der Computer ersetzt Arbeitskräfte, ersetzt Menschen. Und deswegen reden einige schon davon, dass, wie Jeremy Rifkin in den USA, er sagt, die Arbeit ist zu Ende. Also er sagt, the end of work. Es gibt jederzeit weniger Arbeit, sodass es nicht für alle ausreicht. Und wenn die Arbeit nicht für alle ausreicht, dann muss man sich über Alternativen unterhalten, wie was einige Jahre in Deutschland besprochen wurde, die Reduzierung der Arbeitswoche. Es wird auch über ein Grundeinkommen ein gesetzlicher Grundeinkommen diskutiert, ob das nicht eine Alternative ist. Aber so richtig eine Lösung hat heute, glaube ich, keiner. Und wir bewegen uns ein bisschen im Kreis. Man sieht, wie das Problem auf uns zukommt, aber es gibt noch keine Alternativen.
Ganz großes Bedrohungsszenario sind einige auch, wenn die Computer schlauer werden, dann werden sie irgendwann gegen uns Krieg führen. Das ist ja eigentlich auch ein typisches Material für Filme, bei denen auch immer dann die KI zur Geltung kommt. Wie realistisch ist das? Das haben wir in der Vergangenheit jetzt noch nicht gehabt.
Ja, Konrad Zuse sagte, wenn der Computer zu frech wird, dann ziehe ich den Stecker raus. Ne?
Sowas Ähnliches hat ja jetzt gerade Google empfohlen. Die wollten so eine Art roten Knopf haben, dass man im Notfall dann die KI dann auch abweisen kann, dass sie dann nicht mehr weiterkommt.
Ja,
Ist sowas
ich meine,
nötig?
die Gefahr, dass die Computer uns beherrschen, das ist in weiter Ferne. Ja, wie gesagt, in diesem Jahrhundert wird kein Computer den Turing-Test bestehen und deswegen glaube ich nicht, dass die Computer die Macht übernehmen, solche Sachen. Ich werde häufig gefragt, nicht ob es passiert, sondern wann es passiert. Ne? Wann werden die Roboter die Macht übernehmen und über uns herrschen? Und ich sage immer, ja, Entwarnung, unsere Roboter sind so dumm, wenn man sie sieht, da verzweifeln wir eher an die Dummheit der Roboter als an ihre Schlauheit. Aber ich meine, was schon richtig ist, ist, dass die Benutzung von Computern und die Vernetzung, die stellen uns heute vor sozialen Problemen, die wir früher nicht hatten. Ich habe gerade heute in der Zeitung gelesen, dass Fake News in den Zeitungen oder im Internet, die sind sehr profitabel, weil man lanciert einfach etwas Falsches, ein Fake News. Und dann klicken viele Menschen drauf und dann diese Seiten, die leben von den Klicks, die sie bekommen und vielleicht von der Werbung, die sie auf die Weise verkaufen. Und deswegen erzeugen sie Fake News. Das war mir nicht klar, dass Fake News unter Umständen, wenn sie je abstruser sie sind, je unglaublicher sie sind, desto profitabler sind sie für manche Webseiten. Und es stand heute in der Zeitung, weil einer von diesen Fake News in den USA betraf Hillary Clinton, dass sie ein pädophiler Ring in Washington betreiben sollte, aus einer
Okay,
Pizzeria.
klingt
Und
plausibel, ja.
ja. Und dann ist ein Mensch mit seiner Waffe zu der Pizzeria gegangen, um den pädophilen Ring zu stoppen. Ja, und hat auch Feuer eröffnet, da in der Pizzeria. Und da sieht man die Auswirkungen von Desinformation. Es ist echte Desinformation und das kommt auch aus dieser Vernetzung.
Ja, man ist ja jetzt auch, man sagt ja auch einige sind ja sogar der Ansicht, dass die Wahl jetzt, dass Trump gewählt wurde, auch zum größten Teil davon abhängig geworden ist, dass halt die Leute sowieso in ihrer Filterblase, weil die eh immer dann die passenden Meinungen von den passenden Freunden bei Facebook serviert bekommen, dann da auch nochmal beeinflusst wurden.
Ja, nee, das wurde sogar gemessen. Ich habe gerade vor der Wahl habe ich einen Vortrag gehalten in Bonn für den Deutschen Hochschulverband und da habe ich Daten von dem Pew Research Center in den USA gezeigt, wo man sehen kann, dass die Leute, die Republikaner sind oder die Leute, die Demokraten sind, die greifen jetzt nur noch auf Informationen oder Webseiten, die für Demokraten geschrieben sind oder für Republikaner geschrieben sind. Und die distanzieren sich mehr und mehr und mehr, sodass die Polarisierung, die politische Polarisierung in den USA ist schon sehr, sehr groß geworden. Und man hat es auch bei Trump gesehen. Der Kerl ist ein Idiot und ein Psychopath. Etwas anderes kann man nicht sagen. Aber egal, was er gesagt hat, egal mit welchen idiotischen Vorschlägen er jeden Tag gekommen ist, haben die Leute etwas anderes gelesen. Oder wie genial er ist, haben sie gelesen in ihre Webseiten für Republikaner. Und dann hätte, wie er selber sagte, hätte jemand erschießen können und hätte keine Stimmen verloren, wegen dieser Polarisierung. Und weil jeder jetzt heute in seiner Filterblase lebt. Und deswegen können sich solche Leute jetzt behaupten.
Kann man irgendwann die künstliche Intelligenz dazu einsetzen können, vielleicht, dass die sogar Politik betreibt, anstatt dass man solche Leute wählen würde. Wahrscheinlich sagen sie jetzt auch, das liegt in ferner Zukunft, weil die Computer sowieso
Dass
erstmal.
eine politische eine künstliche Intelligenz Politik betreibt?
Genau.
Naja, es gibt schon einen Film, ne? The Manchurian Candidate, wo einer der der wird ins Bettrennen geschickt und ist eigentlich so ein Schläfer, ne? Der vorbereitet wurde, Präsident zu werden. Und Asimov hat so eine Geschichte, wo die Roboter, die werden irgendwann mal so schlau, dass sie, um die Macht zu nehmen, dann bereiten einer, der als Präsident kandidiert, und der wird von den Menschen gewählt. Die wissen nicht, dass es ein Roboter, dass ein Roboter ist, und deswegen wird er von den Menschen gewählt, und auf die Weise kommen die Computer an die Macht oder die Roboter an die Macht. Aber ich meine, das sind Fantasien. Es gibt Leute, die darüber nachdenken, solche Probleme im Internet zu vermeiden, zum Beispiel Fake News, ne? In denen man gewisse Filter einbaut oder schlaue Filter kreiert, die solche Sachen dann erkennen. Oder wenn Neonazis Propaganda über Internet verbreiten, dass man das schnell erkennen kann. Aber ich glaube, das ist alles zu kompliziert, weil wenn das möglich wäre, wenn man solche Filter bauen könnte, um die Neonazis zum Beispiel zu stoppen, wäre es auch möglich, umgekehrt solche Programme zu schreiben, um gerade solche Propaganda zu verbreiten. Deswegen ist das eine sehr komplizierte Sache und hat viel mit dem Informationsfluss im Netz, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und wo sollte man Grenzen setzen. Und gerade heute läuft eine große Diskussion über Facebook, ne? Weil es wird gesagt, dass viele Menschen heute, die lesen keine Zeitung mehr, vor allem die jüngeren Leute, die kriegen ihre Informationen über Facebook und Facebook liefert viele von diesen Fake News. Und dann ist die Frage, wer soll diese Fake News kontrollieren? Einige meinen, Facebook sollte das irgendwie verhindern und Facebook sollte Filter einbauen. Facebook will aber nicht, weil die sagen, es ist nicht unsere Sache, die Meinungen der Benutzer von Facebook zu zensieren. Und da haben sie schon ein bisschen recht. Aber die Konsequenz ist, dass man auch solche Effekte hat, ne? Unbehinderte Informationsfluss von Schwachsinn und von Fake News. Und das ist ein Problem der heutigen Computernetze. Ja.
Sie haben eben gesagt, Sie ärgern sich eher über die Roboter, als dass Sie das Gefühl haben, die könnten dann irgendwann Ergebnisse erzielen, die zum Beispiel in irgendwelchen Filmen oder sowas als Realität dargestellt werden. Sie hatten die Foo Fighters ins Leben gerufen, die auch Weltmeister wurden, die ja selbst Fußball spielen, dabei Gefahren erkennen. Was war das Schwierigste oder wo haben Sie sich dann am meisten drüber geärgert, bevor wir dann über die
Nur
Verfolge
die
reden?
Fußballrobotik, ich habe es immer gesagt, Fußballrobotik ist ein Laboratorium. Ja, es ist nicht so, dass wir Fußballroboter gemacht hätten, weil wir Fußballfans sind und dann wollten wir unsere eigene Mannschaft haben. So wie Red Bull, ne? Da haben sie sich eine Mannschaft in Leipzig gekauft. Das war nicht die Motivation. Die Motivation war, ein Labor zu haben und da kann man bestimmte Sachen an den Roboter entwickeln, die man vielleicht später für echte Anwendungen benutzen kann. Und eine sehr schwierige Sache ist Sehen. So, wir sehen, ohne nachzudenken, und wir erkennen Gesichter und Objekte und Kameras und alles. Und dafür müssen wir nicht arbeiten, in dem Sinne, dass wir uns anstrengen, sondern es geschieht von alleine. Das ist für einen Computer aber sehr, sehr schwierig, weil wir wissen nicht, wie das Gehirn das macht. Und deswegen beim Fußball, das allererste ist Sehen. Ich muss wissen, wo ich bin. Ich muss wissen, wo der Ball ist. Ich muss wissen, wo meine Mitspieler sind und die Gegenspieler. Und erst wenn ich das alles bemerkt habe, dann kann ich entscheiden, ob ich zum Ball laufe oder nicht. Und Computersehen ist eine von den ersten Sachen, die so eine große Rolle spielen. Dann das nächste ist gute Bewegung, ne? Einfach so eine Entscheidung zu treffen, ich laufe jetzt oder ich fahre jetzt zum Ball. Und dann Teamarbeit, weil wenn alle zum Ball laufen, dann ist nur Chaos, ne? Und deswegen muss man schon merken, ich bin nicht derjenige, der am nächsten zum Ball steht, deswegen lasse ich lieber meinen Mitspieler dahin laufen und ich warte eher hier auf den Pass.
Dürfen die sich untereinander austauschen dafür?
Ja, die können über Funk Das heißt, über Telepathie können sie sich miteinander unterhalten. Und über Funk können sie sich dann Rollen dann verteilen. Da kann ein Roboter sein, ich bin der Torwart, dann ich bin der Verteidiger, ich bin der Angreifer. Und im Spiel können sie sich ersetzen. Ja? Ein Angreifer kann entscheiden, jetzt bin ich Verteidiger, je nachdem, wie die Verteilung ist. Und deswegen Computer sehen, Entscheidungen treffen, Teamarbeit und auch Kommunikation. Das sind alles Fähigkeiten, die man für Fußballspielen braucht, aber die braucht man auch für Roboter später, für viele andere Aufgaben. Und deswegen ist das eher so ein Versuch, ein Labor zu haben, wo auch die Studenten gerne mitmachen, weil sie wollen sehen, wer besser Fußball spielt. Und dann ist aber mehr so für die Entwicklung von Technologien.
Wie viel künstliche Intelligenz ist da drin? Also wenn die Computer dann zum Beispiel, also die Roboter Entscheidungen treffen, ist das folgt das einem prozeduralen Muster oder gibt es da schon so ein bisschen
Na,
Logik
die
drin?
Frage ist, was ist künstliche Intelligenz? Ne? Und bei künstlicher Intelligenz ist es so, dass viele Sachen, die heute künstlich intelligent sind, morgen sind sie nicht mehr. Zum Beispiel Schachspielen. Ja, Schachspielen war das Paradebeispiel für künstliche Intelligenz in den 70er Jahren oder 60er Jahren, weil Computer konnten es nicht. Die hatten nicht so viel Rechengeschwindigkeit und man weiß auch nicht so genau, wie Menschen Schach spielen. Weil die analysieren nicht alle Millionen von Zügen, sondern die konzentrieren sich nur auf die wichtigsten Sachen. Und daraus ergibt sich vielleicht die 10 oder 20 Züge, die sie analysieren. So deswegen bei Schachspielen war ein Beispiel für künstliche Intelligenz. Dann kamen die schnellen Rechner. Die schnellen Rechner, die könnten Milliarden von Kombinationen schnell testen und dann die beste auswählen. Und dann hat der Computer Kasparow geschlagen, 97, und dann war Computerschach irgendwie zu Ende, weil ja, dann war der Mensch geschlagen, was könnte man noch tun? Und deswegen, seitdem rechnet man nicht mehr Schach zum künstlichen Intelligenz, weil man weiß, wie es geht und es ist Brute Force eigentlich, was man da anwendet. Es ist brachiale Gewalt, einfach so Milliarden von Rechenoperationen. Deswegen hat man das rausgenommen aus der KI. Das ist heute einfach normale Computertechnologie. Dasselbe passiert mit Computeralgebra. Computeralgebra, das, was das Programm Mathematiker macht, dass ich sage, ich will diese Funktion ableiten oder integrieren, und dann macht alle Schritte und zeigt mir, was rauskommt. Das war noch in den 70er Jahren künstliche Intelligenz, weil man gesagt hat, mit Symbolen können nur Menschen arbeiten. Und solche symbolischen Transformationen mit der Mathematik erfordert Intelligenz. Und heute macht es der Computer, aber man denkt nicht, das ist Intelligenz, weil das sind nur viele Regeln, die man geschrieben hat. Man kann sehen, wie die Regeln aussehen und der Computer macht schnell und funktioniert. Und deswegen, künstliche Intelligenz, das ist immer eine bewegliche Grenze. Ne? So, was heute KI ist, ist morgen vielleicht nicht KI und dafür gibt es andere Probleme,
Kann man
die
vielleicht sagen,
wichtiger geworden sind.
vielleicht das kann man vielleicht sagen, dass alles, was der Computer selbstständig lernt, ohne dass man vielleicht gerade sogar versteht, warum er sich für irgendwas entschieden hat, jetzt so ein bisschen zu diesem Bereich der künstlichen Intelligenz gezählt werden kann.
Ja, das ist ja, was man heute zu KI zählt. Alles, wo der Computer Lernverfahren verwendet, wo ich selber nicht weiß, was hat der Computer jetzt gelernt und wie tut es. Zum Beispiel nochmal bei dem Beispiel mit den Bildern. Wenn ich den Computer Bilder von Pferden und Bilder von Nicht-Pferden zeige und der Computer lernt zu sagen, das ist ein Pferd und ich keinen Einblick habe in den genauen Regeln, was der Computer jetzt erstellt hat, dann ist für mich ein Blackbox. Ne? Es ist etwas, wo ich gebe das Bild und rauskommt die richtige Antwort, wie bei einem Mensch, aber ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Dann wurde man eher von künstlicher Intelligenz redet. Bei manchen Sachen ist das anwendbar, so wie bei Erkennung von Bildern. Bei manchen Sachen wäre es nicht zulässig. Zum Beispiel, wenn ich ein Kernkraftwerk betreiben will, da kann ich nicht einfach ein Blackbox darstellen und sagen, so, dieses Blackbox hat alles gelernt Und jetzt ist es absolut sicher. Und glauben Sie mir, ja, an die Regulierungsbehörde, glauben Sie mir, dass der Blackbox alles kann und der wird nie einen Fehler machen. Da wollen die Behörden sagen, nee, das wollen wir. Wir wollen die Regeln sehen. Wir wollen genau wissen, was diese Kiste tut. Sonst
Ja.
geben wir keine Genehmigung. So, und für gewisse Sachen kann man es verwenden, für gewisse Sachen aber nicht.
Ja. Sie forschen auch an autonom fahrenden Autos. Die sind auch schon im Einsatz. Die fahren jetzt
Ja.
seit Jahren auch schon durch die Stadt,
Ja.
fahren herum, ohne dass ein Eingriff nötig ist. Erst hatten sie schon so eine Art Prototyp. Spirit of Berlin hieß da. Jetzt haben sie Made in Germany und auch noch einen Elektrowagen haben sie auch schon. Und die fahren durch die Gegend, ohne dass sie bisher eingreifen mussten und hatten schon jetzt tausende Kilometer hinter sich. Wikipedia schreibt, ich glaube, von 12.000 Kilometern. Also was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Können Sie mir den Wagen doch dann eigentlich gleich schon verkaufen, oder nicht?
Nee, so schnell geht es auch nicht. Was wir haben, ist ein Prototyp und viele andere Firmen haben auch Prototypen. Ne? Google hat auch
Ja.
ein Prototyp von dem Google Car und die Autoindustrie hat auch einige Prototypen. Aber was diese Prototypen leisten heute, das ist schon beachtlich, weil wir können von neuen Flughafen bis zur Mitte fahren, ohne Unterbrechung. Und dazwischen gibt es vielleicht 60 Ampeln und die werden alle gesehen und richtig verarbeitet. Und wir behalten die Spur und wir kollidieren mit niemand. Aber es gibt Sachen, dass diese Autos immer noch nicht können, zum Beispiel Intentionserkennung. Wenn ich einen Passant habe in einem Zebrastreifen und der steht nur da und raucht eine Zigarette und zeigt mit der Hand, dass er gar nicht über die Zebrastreife gehen will, sondern da können die Autos fahren. Das versteht ein Mensch und der Mensch fährt. Aber in der Computer, der würde nichts verstehen. So, wir können die Passanten sehen und wissen, da ist ein Passant. Aber ob der Passant ein Polizist ist oder nicht ein Polizist, ob er Zeichen macht, weiterfahren, das weiß der Computer nicht. Noch ein Beispiel wäre, ich habe eine rote Ampel. So, ich komme an eine Stelle, wo die Ampel rot ist und unten ist ein Polizist. Und der zeigt dann, jetzt können die Autos weiterfahren, obwohl die Ampel rot ist. Und das würden dann die Menschen machen. Ja, die Menschen würden fahren. Der Computer würde stehen bleiben, weil ich weiß nicht, ob die Person, die da unten ist, wirklich ein Polizist ist oder ein Betrunkener. Ich verstehe sowieso, der Computer versteht sowieso die Gäste nicht. Und dann in diesem speziellen Fall würde das Auto versagen. Und so gibt es unzählige Beispiele, die man aufzählen kann von alles, was Menschen können und was Computer nicht können. Und solange das noch nicht der Fall ist, sind diese Systeme keine echte kommerziellen Systeme für die Stadt, obwohl für die Autobahn. Für die Autobahn kommen die schon 2020. Aber das ist viel einfacher, weil da sind keine Menschen, keine Ampel, keine Tiere im Idealfall. Und deswegen muss man nur nach vorne fahren.
Naja, besser der bleibt stehen, anstatt dass er dann fährt, fälschlicherweise. Ne? Aber auch sowas wird es dann
Ja, es
geben.
könnte auch umgekehrt sein. Die Ampel steht auf grün und da unten ist der Polizist und sagt, jetzt stoppen.
2020 Autobahn, wie lange wird es denn dauern, bis es komplett autonom ist?
Ja, ich denke, es dauert noch ein paar Jahrzehnte, weil die Autobahn ist viel einfacher. Ne? In der Autobahn muss man nur das Auto in der Mitte von der Spur halten. Die Spur ist gut zu sehen. Und ab und zu muss man überholen. So, normalerweise fährt man die eigene Spur. Und wenn der vordere nicht so langsam ist, dann fährt man einfach da. Wenn er aber zu langsam wird, dann überholt man. Das ist das einzige Schwierige. Da muss man gucken, dass da niemand ist. Und da kann man überholen und dann wieder zurückgehen auf die Spur. Da das alles überschaubar ist. Und außerdem, man hat immer noch den Fahrer als letzte Option. Und wenn der Computer etwas nicht kann, dann wird er einfach abgeworfen und der Fahrer gesagt, jetzt kann ich nicht mehr, musst du übernehmen. Da das alles da ist, kann man es für die Autobahn machen. Aber in der Stadt ist viel komplizierter, weil in der Stadt hat man alle Probleme mit den Ampeln, mit den Passanten. Passanten, die von überall kommen können, die kommen nicht nur an der Straßenecke, sondern die kommen von überall. Und
Besonders in Berlin, habe ich das Gefühl.
ja, in Berlin zum Beispiel. Oder auch die Wettersituationen, wenn es zum Beispiel schneit und alles weiß ist unten, wo sind die Spuren? Ja, da kann die Videokamera die Spuren nicht mehr finden. So, es gibt noch viele Situationen, die das Fahren in der Stadt sehr schwer machen. Dazu kommt noch die rechtliche Situation. Was ich gerne hätte, wenn ich in einem autonomes Auto fahre, ist, dass ich etwas anderes machen kann. Ich kann Zeitung lesen oder mit dem Computer arbeiten oder telefonieren. Das darf man nicht nach der jetzigen Rechtslage, weil man immer auf das Auto aufpassen muss. Und wenn ich die Nanny von dem Auto sowieso bin, dann kann ich nichts anderes machen. Und
Ja,
dann ist
kann man gleich fahren, ne?
kann man gleich selber fahren, ja, genau.
Ihr seid, man will
Deswegen.
staunen natürlich. Also ich würde natürlich nicht fahren, sondern ganze Zeit staunen, aber ich müsste dann trotzdem hinter dem Steuer sitzen oder rechts daneben?
Nicht hinter dem Steuer,
Ja.
weil nach der rechtlichen Jetztlage muss die Person im Auto immer bereit sein zu übernehmen.
Ja.
Und sofort zu übernehmen, nicht nach 20 Sekunden oder so, sondern wenn der Computer sagt, ich kann nicht mehr, dann muss der Mensch eingreifen.
So Videos, bei denen links keiner mehr zu sehen ist, sondern nur noch ein Beifahrer, das ist dann auf irgendeinem Testgelände wahrscheinlich dann in Deutschland, weil es anders gar nicht möglich ist.
Also nee, in Deutschland und überall in der Welt muss immer in der Stadt oder in der Straße, in der Autobahn, muss jemand hinter der Lenkung sitzen.
Ja, okay.
In geschlossenem Gelände, das ist Privatgelände, da kann man fahren, wie man will,
Ja.
da kann man das Auto leer schicken, das ist kein Problem. Das haben wir in Tempelhof auch gemacht. Ne? Wir hatten eine Art von kleinen Stadt und da in Tempelhof, wir hatten einen Notstopp per Funk. So, von außen könnten wir das Auto jederzeit stoppen und da haben wir uns getraut, das Auto einfach so leer auf die Reise zu schicken. Aber in der Stadt darf man nicht.
Okay, das heißt, wäre das auch ein erster Anwendungsfall, dass man dann diese Autos erstmal auf Privatgeländen irgendwelche
Ja,
Leute
zum
kutschieren
Beispiel,
lässt?
das wäre ein Anwendungsfall, dass man die Autos in Fabriken oder in große Campus verwendet. Ja? Wenn
Ja.
eine Firma ein großes Gelände hat mit Straßen und da werden Personen transportiert. Da kann man sich schon heute vorstellen, man macht Shuttles
Ja.
und die Shuttles bewegen dann die Personen von Gebäude zu Gebäude. In Flughäfen könnte man das schon heute machen. Nur in Flughäfen sind die Sicherheitsanforderungen so hoch, dass die bis heute das noch nicht erlauben. Aber Flughäfen wäre für mich der erste Bereich, wo ich denke, da könnte man ohne weiteres schnell den ganzen Transport automatisieren, von Koffer, Personen, Benzin und so weiter.
Sie hatten vorhin gesagt, so eine Blackbox wäre schwierig, nicht nur beim Atomkraftwerk, sondern wahrscheinlich auch im Straßenverkehr.
Ja.
Wie durchschaubar ist denn die aktuelle Technik von autonomen Autos und wie weit muss sie denn in der Zukunft auch sein, damit man
Na,
die.
die aktuelle Technik ist überschaubar, weil das Einzige, was Blackbox ist, ist die Erkennung von Autos, von Passanten, von Tieren. Das geschieht vielleicht mit einem neuronalen Netz und da hat man den Blackbox. Aber das ist nur die Erkennung von der Verkehrssituation. Aber das Fahrverhalten, das sind alles Regeln. Und die müssen als Regel geschrieben werden. Und anders geht es nicht, weil an der Kreuzung muss man sagen, wer vor rechts kommt, hat Vorfahrt. Und das ist eine Regel. Ja, das überlasse ich nicht, ein Netz zu lernen, weil hätte keinen Sinn. Da muss ich tausendmal fahren
Ja.
und nach tausendmal fahren hat der Computer gelernt, wer von rechts kommt, fährt immer zuerst. Aber das kann ich in eine kleine Regel kodifizieren. Und deswegen, die eigentliche Verkehrsregel, die muss man so schreiben, wie im Gesetz steht. Die Sensorik, alles was Sensorik ist und Erkennung von Objekten, die kann man als Blackbox dann betreiben. Und da muss man ausreichend testen, sodass man sieht, ob alle möglichen Situationen dann wirklich erkannt werden.
Technisch haben Sie eine große, wie viel Quellcode ist denn dahinter? Das würde mich immer interessieren. Also ich meine, erst, man sieht von außen, wie viele Sensoren und so weiter dabei sind. Sind GPS zum Beispiel haben Sie ja auch dann,
Ja,
damit das Auto
GPS
navigieren
haben
kann
wir
und
auch.
so. Und dann noch die ganzen Sensoren, um dann wirklich dann abweichend davon vielleicht dann die Spuren nochmal wahrzunehmen. Wie viel Programmcode steckt in so einem Auto?
Ja, das ist sicherlich ein paar Millionen Zeilen Code, aber es ist nicht so einfach zu rechnen, weil wenn man heute programmiert, für ein Auto zum Beispiel, es ist nicht so, dass man von Null anfängt, sondern man hat das Betriebssystem.
Ja.
Dann über das Betriebssystem hat man ein sogenanntes robotisches Framework. Das ist nochmal eine Art von Betriebssystem, aber für Roboter mit Bibliotheken von Software für Sensoren. Wenn ich zum Beispiel einen Laserscanner benutzen will, da gibt es schon wahrscheinlich ein Stück Bibliothek-Software für den Laserscanner, den benutze ich. Das ist
Was du
Teil
das
meines.
häufig auch dann irgendwie Java oder so oder C oder
Nee,
sowas
das
sein
ist
kann, oder?
C oder C++ in den
Ja.
meisten Fällen. So, aber wenn ich anfange, Bibliotheken zu benutzen, oder zum Beispiel für Bildverarbeitung, wenn ich einfach ein Bild von der Videokamera kriege, kann ich das Bild verbessern, den Kontrast erhöhen. Und dafür gibt es auch große Bibliotheken. Und wenn man anfängt, diese Bibliotheken einzubinden, dann, bevor man überhaupt eine Zeile Code geschrieben hat, da ist man schon bei einigen Millionen Zeilen Code.
Ja.
Und dann kommen die eigenen Zeilen Code. Deswegen am Ende sind es wirklich Millionen von Zeilen. Aber ja, wichtig ist, dass man es einmal macht als Prototyp und später muss man es nochmal machen, um alles richtig und sauber zu schreiben. Und wenn es weniger wird, ist es meistens besser
Ja.
sogar, weil man es dann sauber hingekriegt hat,
Ja.
als wenn man einfach so anfängt und überall alle Zeiten schreibt und Spezialfälle hier und Spezialfälle da. Wenn man es vereinigen kann und alles auf einige wenigen Prinzipien reduzieren kann, dann ist das immer viel, viel besser.
Das heißt, wenn ich irgendwann mal irgendwelche Framework-Stücke geschafft habe zu produzieren, zum Beispiel eben eine automatische Polizistenerkennung, die zuverlässig funktioniert und nicht nur bei, ne, die dann auch bei Betrunkenen, die sich einfach nur Polizei aufs T-Shirt schreiben und dann auch entsprechend reagieren und so weiter, dann wäre das auf jeden Fall ein Stückchen, was sie dann auch gebrauchen könnten.
Ja, natürlich. Und das passiert jederzeit. Etwas, was wir versuchen, ist nicht das Rad immer neu zu erfinden. Wenn eine Firma zum Beispiel schon eine gute Spurerkennung hat, dann sagen wir, okay, dann nehmen wir die Spurerkennung von der Firma, wenn die kommerziell verfügbar ist, und dann brauchen wir das nicht selber zu machen.
Google ist ja auch immer wieder mit Meldungen in den Medien, dass die mit ihrem automatischen Fahrzeug da gute Fortschritte machen. Wie ist deren Fortschritt einzuschätzen? Haben Sie das Gefühl, die sind, vielleicht ist das eine Art Wettbewerb oder arbeiten Sie zusammen oder wie kann man das
Ja,
beschreiben?
es gibt schon einen sportlichen Ehrgeiz, dass jeder versucht, dass sein Auto besser wird. Weltführend sind natürlich Google, weil die hatten viel mehr Ressourcen
Ja.
investiert. Aber nach und nach sind viele andere Gruppen sind nah an die Leistung von Google gekommen. Ich habe immer gesagt, wenn wir mit Google verglichen werden, dass wir vorne mitspielen, so
Ja.
sage ich, weil wir haben viel weniger Mittel als, und viel weniger Leute
Ja, vor allen
als
Dingen, wie viele Leute
Google.
haben Sie? 20 oder so, die da aktiv dran forschen,
Ja, wir
ungefähr?
hatten ein Projekt vom BMBF, als wir die Fahrgenehmigung für Berlin bekommen haben, und da waren wir 30,
Ja, das
30
ist ja
Personen im
ist
Projekt.
wenig, ne?
Ja, verglichen mit Google ist wenig,
Ja.
aber manchmal ist weniger mehr.
Ja.
Weil wenn man zu viel hat, zu viel Ressourcen hat, dann kann man ausufern, ne? Kann man in alle Richtungen entwickeln. Und am Ende hat man ein Monstrum am Programm, was man selber nicht mehr versteht.
Ja.
Wenn man weniger Ressourcen hat, muss man sich immer gut überlegen, wo will man diese Ressourcen einsetzen.
Ja.
Und so wächst das Ganze vielleicht ordentlicher, als wenn man zu viele Ressourcen hat. Trotzdem, manchmal ist das ein Vorteil.
Wie ist die, also viele, die vor autonomen Autos warnen, sagen dann zum Beispiel, Auto darf überhaupt nicht in der Lage sein, im Straßenverkehr dann, wenn es dann mal autonom fährt, zu entscheiden, was mehr wert ist. Also wenn dann Beispiele gebracht, wo dann ein Mensch auf der Straße steht, das Auto kann nicht mehr bremsen, muss sich dann nur noch entscheiden, rast es abseits in die Menschenmenge oder fährt es die eine Person um dann irgendwie auf der Straße zu bleiben. Wie bewerten Sie solche Warnungen?
Ja, ich glaube, dass es verfrüht ist. So diese Diskussion ist ganz verfrüht. Ich kriege die Frage immer wieder auch bei Podiumsdiskussionen über die Ethik von Autos, ob man eine Ethik in den Autos einprogrammieren soll. Und ich sage immer, mein aktuelles Problem ist, dass ich alle Menschen sehen will. Nicht, dass ich Menschen aussuchen will, sondern dass ich einfach, ich bin froh, wenn ich alle sehe im Straßenverkehr. Ich bin froh, wenn das Auto keine Ampel übersieht. Ich bin froh, wenn ankommende Autos von rechts, die sehr schwer zu sehen sind, wenn die erfasst werden. Das heißt, wir haben heute zu viele andere Ecken, wo wir große Probleme haben. dass wir noch nicht an diese andere Sachen gehen können. Das zunächst einmal, ja, weil vielleicht, also zunächst einmal muss man die schwierigsten Sachen oder die größten Probleme lösen, die Probleme, die 99,99% der Fälle ausmachen. Und dann geht man in die Spezialfälle. Und wenn ich die solche Fragen kriege, wenn überfahren Sie die alte Frau oder das Kind in der anderen Spur, dann frage ich, ja, wer von den hier Anwesenden ist immer von dem Dilemma gestellt worden beim Fahren? Und niemand hat es erlebt. Niemand hat sowas gehabt. Was es heißt, dass es eine Situation ist, die so künstlich ist, dass es einmal alle, nicht 100 Millionen Kilometer, sondern wahrscheinlich alle Milliarden Kilometer kommt, so dass es wirklich so ein Spezial von Spezial von Spezialfall ist. Und dann, aber dazu muss man auch sagen, dass es gibt eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, dass man Menschenleben nicht abwägen darf. Das war wegen der das Hijacking von Flugzeugen. Damals hat die Bundesregierung entschieden, falls ein Flugzeug dann gekapert ist, könnte die Armee dann, die Luftwaffe könnte dann das Flugzeug abschießen, um zu verhindern, dass das Flugzeug gegen ein Gebäude oder so etwas manövriert wird. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das darf man nicht, weil dann hätte man entschieden, dass die Leben von den Leuten in den Gebäude wertvoller sind als die Leben von den Menschen in dem Flugzeug. Und man darf Menschenleben gegen Menschenleben nicht abwägen. Ja? So genauso im Straßenverkehr. Wenn ich meine, die Situation kommt kaum vor, ne, dass ich wirklich entscheiden soll, wenn soll ich überfahren. Aber nach dieser Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht darf ich das überhaupt nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist voll auf die Bremse treten, in meine Spur bleiben und dann sehen, was passiert.
Also im Prinzip wäre dann Teil der Ethik auch einfach durch die Gesetzgebung
Ja,
vorgegeben.
genau. Was wir machen müssen, ist, die Roboter, die wir bauen, die müssen sich an die Gesetze halten. Und wenn das Gesetz sagt, sie dürfen Menschenleben nicht abwägen, dann bleibt nichts anderes übrig, als voll auf die Bremse zu treten.
Sie forschen jetzt dann noch ein paar Jahre weiter an dem Auto und
Ja, viele, würde ich sagen, weil
ist noch viel
so
nötig.
schnell werden alle diese Probleme nicht gelöst. Da gibt es noch vieles, was zu forschen ist und gut zu programmieren ist.
Ja. Und Google wird da auch nicht schneller sein, obwohl die dann da wesentlich mehr
Nee,
Leute haben.
Google haben eigentlich an Vorsprung verloren. Ich verstehe es nicht ganz, aber hat vielleicht damit zu tun, dass Google keine Autos produziert und keine Autos verkaufen will. Und deswegen, die hatten schon einen relativ großen Vorsprung, aber dass sie nichts auf den Markt bringen, haben sie langsam den Vorsprung verloren. Und es ist mir unklar, was will Google mit dieser Technologie machen, weil sie machen keine Taxis, sie verkaufen keine Autos. Ich weiß wirklich nicht, was sie vorhaben.
Was haben Sie vor? Außer dass man Sie sich vorstellen können, dass dann zum Beispiel am Flughafen, wenn das mit der Sicherheit, mit
Na
den
gut,
Bedingungen geregelt ist.
für uns ist das Forschung. Ne? Für uns ist das einfach, wir wollen dann die Computer Vision verbessern und wir wollen die Steuerung verbessern, aber wir sind auch keine Hersteller, deswegen wir wollen keine Autos verkaufen. Wir haben aber eine Ausgründung gemacht, weil ich hatte viele Studenten hier, die durch unser Projekt gelaufen sind. Und da haben wir eine Ausgründung gemacht, heißt die Autonomous GmbH. Und diese Ausgründung bietet Dienste im Bereich der Automobilität an. Ne? Das heißt, wenn Firmen dann sagen, wir brauchen ein Stück Software für Automobilität, dann können wir diese Software programmieren.
Okay. Und wenn man auch schon Wagen hat, kann der entsprechend nachgerüstet werden und mit der Software ausgestattet werden?
Ja, das machen wir gerade. Wir machen ein viertes Auto. Wir haben schon drei und wir machen ein viertes Auto als Proof of Concept, dass man ein beliebiges Auto nehmen kann und der autonom gestalten können.
Was kostet das von der Hardware jetzt nur, wenn man das mal
Ja,
zusammenzählen würde?
das ist für den Normalsterblichen unbezahlbar, weil die Sensoren, die man heutzutage verwendet, die sind einfach zu
Ach,
teuer.
da kennen Sie meinen Geldbeutel nicht.
Ne? Ja,
Aber es geht schon in die Millionenhöhe, ne?
nein,
Mindestens.
Millionen nicht, aber die Sensoren für ein Auto,
Ja.
wenn man das ganze Paket, sagen wir mal, das Luxuspaket an Sensoren da packt, die können locker zweimal mehr als das Auto selber kostet. Ja,
Das ist schon eine Menge. Und
und das ist
dann,
eine Menge
wenn es
Geld.
wirklich kommerziell verkauft werden würde, dann müsste man die Forschung ja noch mit draufrechnen, die ja dann
Ja,
nochmal einiges ausmacht.
für kommerzielle Autos, was man anstreben würde, ist, dass die kommerziellen Autos nicht mehr kosten als das, was es heute kostet. Ne? Das ist immer
Ja.
die Faustregel. Wenn ich etwas reinbringe im Auto, sollte der Preis minimal steigen als das, was es vor 2 Jahren war. Und bis wir da sind, so wir haben heute enorme Kosten für die Sensoren, bis wir diese Kosten reduzieren können, sodass die Autos nicht mehr kosten, als sie heute kosten, das dauert wieder schon einige Jahre.
Letzter Aspekt nur noch zur Sicherheit der Autos. Es gab Pressemeldungen, dass dann auch Autos schon gehackt wurden und dadurch fremdgesteuert werden konnten. Wie will man sicherstellen, dass das nicht passiert später?
Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Bei meiner Sekretärin wurde gerade vor 3 Tagen wurde ein Mercedes geklaut. Und die Diebe haben die Schlüssel von außerhalb des Hauses mit einem Scanner gelesen. Ja, muss man sich vorstellen, da kommen die Diebe, die scannen die Schlüssel, die im Haus sind, und dann fahren sie mit dem Auto weg, also es nichts gewesen wird. Und das sind Sicherheitslücken, die es noch heute gibt. Nicht, und dann kommen viele andere, weil in Zukunft sollen die Autos miteinander kommunizieren. Und auch mit den Ampeln und mit dem Verkehr im Allgemeinen. Und wie will ich garantieren, dass die Autos mit dem Ampel kommunizieren und nicht mit einem Hacker, der das Auto umleiten will, zum Beispiel? Das erfordert Absicherung, algorithmische Absicherung, Verfahren, wo man die Information kodiert, sodass die nicht zugänglich ist für Dritten. Und die Informatiker, die kommen immer mit neuen Ideen, wie man Informationen kodiert. Und die Hacker sind immer knapp hinterher, weil die finden immer heraus, wie man das alles nochmal dekodieren kann. Und es ist ein Maus- und Katz-Spiel, ja, zwischen die Technologie und die Leute, die Technologie brechen möchten.
Klingt aber nicht so
Aber
beruhigend.
ja, es ist wie Internet, ich meine.
Ja.
Heutzutage, wenn man im Internet geht und dann eine Anzeige sieht, muss man zweimal überlegen, ob man da langklickt, weil das
Ja.
kann auch eine Seite sein, die uns nur ein Virus oder ein Trojaner raufspielen möchte. Ne? Und so wie Internet, das sieht man im Internet so wie ein Kampfplatz zwischen den normalen Anbietern von Informationen und diejenigen, die dann die eher ausbeuten wollen. So ist es mit Computer und deswegen muss man auf den Hut bleiben, aber man muss die entsprechende Technologie entwickeln.
Aber zumindest wenn man schon mal eine Quote erreicht hat, bei der wesentlich weniger Unfälle passieren, als man jetzt als Mensch machen würde, wäre das rational zumindest ja schon
Ah ja,
mal
natürlich, ja,
beruhigend.
das ist die Idee, ne? Mit den Sensoren kann ich 360 Grad abdecken,
Ja.
mit der Telekommunikation kann ich mich abstimmen. Und wenn ich von 20.000 tödlichen Unfällen im Jahr auf 100 oder 50 gehen kann, dann wäre es ein Fortschritt.
Ja.
Ne? Auch wenn es immer wieder mit diesen anderen Problemen zu kämpfen hätte. Ne?
Das nicht elektronische Fahrzeug, was Sie jetzt derzeit autonom dran forschen, Made in Germany haben Sie es genannt, steht das jetzt hier auf dem Unigelände irgendwo oder wo kann man das finden?
Ja, das Auto ist in unserem Labor. Wir haben ein Labor in einem anderen Gebäude. Da haben wir die Autos und da basteln wir an die Autos. Und wir fahren regelmäßig durch die Stadt,
Okay.
um neue Optionen zu testen, neue Software. Und dann kommen wir zurück und dann basteln wir weiter.
Ja.
Aber das Auto ist hier in Dahlem. Ja.
Prima. Super. Interessante Themen. Allein, dass Sie so an sehr vielen verschiedenen Sachen forschen, von den Robocups früher, jetzt auch autonome Autos und die künstliche Intelligenz allgemein, sind sehr spannende Themen. Ich hätte gerne noch weitergeredet. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank.
Super. Wir wünschen ein schönes neues Jahr, schöne Weihnachten jetzt ab morgen noch und bis zur nächsten Interviewausgabe Anfang Januar.